Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns melden, und wir tun das mit einem kleinen Redraft. Auch wenn wir uns ein bisschen einen eigenen Modus dafür überlegt haben. Wir schauen nämlich nicht, welcher Spieler an welchem Pick geht, beziehungsweise welcher Spieler stattdessen an diesem Pick gehen sollte, sondern wir haben uns überlegt, wir schauen uns die erste Runde des 2021er Drafts an und gehen dann danach, dass wir gucken, wer von den Spielern, die damals in der ersten Runde geht oder beziehungsweise gegangen ist, hat das, was man ihnen vielleicht so ein bisschen an Vorschusslorbeeren aus dem College mitgegeben hat, dann am Ende auch wirklich produzieren können, und wer von diesen Spielern, ja, hat es geschafft und ist zu Recht in dieser Liste der Spieler, die in Runde 1 gegangen sind. Das gruppieren wir nach Positionsgruppen, heißt, wir schauen nach Quarterbacks, Wide Receivers, Offensive Tackles und so weiter und so fort, um da eben quasi auch eine möglichst gute Möglichkeit zu haben, die Spieler dann auch letzten Endes zu vergleichen miteinander. So, und das tun wir. Wir sind in dieser Folge Patrick Rebin, Kevin Wischus und Stefan Reichel. Ich grüße euch.
Gute.
Grüße.
So, erstmal genug meiner Vorrede, des Erklärens unseres Modus, mit dem wir das heute hier machen werden. Ich würde sagen, wir starten gleich mal frisch und frei rein, und zwar mit wahrscheinlich der, ja, ich würde mal sagen, herausstechendsten Positionsgruppe. Und das ist natürlich die der Quarterbacks. Und normalerweise, ich meine, ihr habt es ja vor der Aufnahme jetzt schon gesagt, das ist wahrscheinlich die Gruppe, über die wir am meisten reden. Da habe ich dagegen gehalten, weil ich sage, ich glaube tatsächlich, dass die Leistung der Spieler, die 2021 als Quarterbacks in Runde 1 vom Board gegangen sind, für sich spricht und dass wir da gar nicht so lange drüber reden müssen.
Ja, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal behaupten. Also generell kann man ja zurückblickend sagen, es sind 5 Quarterbacks in der ersten Runde gegangen, und der Hype war vor der 2021er Draft-Class wahnsinnig hoch. Und im Endeffekt spielt jetzt nur noch einer von den Quarterbacks wirklich bei seinem Team, das ihn gedraftet hat. Und das ist Trevor Lawrence. Alle anderen sind mittlerweile ja zum Teil woanders untergekommen, aber nicht irgendwie, weil sie auch zu gut oder so sind, sondern generell eigentlich die meisten, wenn dann als Backup, wenn nicht sogar als dritter Quarterback irgendwo nur. Und das ist natürlich dann schon ernüchternd, wenn man das Ganze so ein bisschen betrachtet. Justin Fields muss man vielleicht ein bisschen herausnehmen. Der ist ja jetzt ja zu den Steelers getradet worden. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich auch als Starter in die nächste Saison gehen wird bei denen. Aber ich meine, es sagt ja auch schon wieder viel darüber aus, dass in dem diesjährigen Draft, der ja erst vor knapp 2 Wochen war, die Chicago Bears eben mit dem First Overall Pick Caleb Williams gepickt haben, und das ist dann in Summe dann doch echt ernüchternd, wenn man sich die Quarterback-Klasse so anschaut.
Gut, ich meine, ist halt auch so ein bisschen die Frage, ne? Also ich meine, Justin Fields, ja gut, ist jetzt irgendwie getradet worden, aber ich meine, wir können ja nur den aktuellen Ist-Zustand bewerten. Und nach diesem Ist-Zustand, um jetzt hier gleich mal in die Bewertung reinzugehen, bekommt eigentlich tatsächlich nur ein Quarterback von mir persönlich einen Pass, dass er in der ersten Runde weggegangen ist, bescheinigt. Und das ist halt einfach Trevor Lawrence. Und nicht mal der hat das produziert oder nicht mal das gezeigt, was man sich vielleicht von ihm erwartet hätte, so.
Ja, also ich würde da bei Trevor Lawrence vielleicht noch ein bisschen dagegen halten, weil, also Stefan hat es ja schon anklingen lassen, es ist ein zweischneidiges Schwert sowieso, wie man diese Quarterbacks bewertet. Ne? Es kommt, und ich glaube, das ist so die primäre Erkenntnis der letzten Jahre, wie sehr es eigentlich darauf ankommt, in welche Situation du hineingedraftet wirst. Das hast du bei Zach Wilson, kann man stundenlang drüber reden, ob das jetzt zu gerechtfertigt war, dass dieser eine Wurf beim Combine es wert war, dass die Jets gesagt haben, den nehmen wir an 2. Trotzdem war die Situation bei den New York Jets ein Dumpster-Fire. So, die San Francisco 49ers, die Sache mit Trey Lance, gut, der hat kaum gespielt, ist immer noch sehr jung, muss man dazu sagen, aber auch bei ihm, glaube ich, ist der Zug für einen Franchise-QB wahrscheinlich abgefahren. Justin Fields hat Stefan ja gerade erklärt, da kommt da ist die Jury noch draußen, sage ich mal. Mac Jones ist jetzt Backup für Trevor Lawrence, also ich glaube, auch da müssen wir uns nicht mehr über einen Franchise-Quarterback unterhalten. Aber bei Trevor Lawrence muss man fairerweise sagen, sein erstes Jahr war ja wirklich nicht zu bewerten. Also sein erstes Jahr mit Urban Meyer war wirklich, ich erinnere mich noch, als wir unsere Hot Takes gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob Stefan es war, der irgendwie gecallt hat, dass das mit Urban Meyer total in die Hose geht. Jedenfalls irgendwie sowas. Wir hatten da schon drüber gesprochen, dass Urban Meyer, naja, ein Gefahrenherd sein könnte. Und deswegen würde ich sagen, Trevor Lawrence hat sicherlich noch nicht so gespielt, wie er vorher angepriesen wurde, mit Bezug auf Andrew Luck und hier das sicherste Prospect, das am besten evaluierteste Prospect seit X Jahren. Aber ich glaube, man sieht bei ihm schon, dass er die Anlagen hat, einen Top 10 Quarterback zu sein, vielleicht sogar Top 5, aber wie gesagt, ein paar Jahre, man muss sich halt, glaube ich, ein bisschen davon freimachen, dass diese Quarterbacks einschlagen und dann sofort à la Joe Burrow ihr Level regelmäßig
Ich
abrufen
meine,
können.
kann ja nicht jeder an 199 gedraftet werden, ich
ich
sag's dir
meine,
nur.
bei Trevor Lawrence war halt auch die Erwartungshaltung, glaube ich, noch viel, viel größer wie bei allen anderen von denen, weil da wurde ja schon gesagt, der beste Quarterback-Prospect seit Andrew Luck und so irgendwie so ein bisschen so ein Peyton Manning-Verschnitt und das sind natürlich schon extremst große ja, Vorschusslorbeeren, die er eben da erhalten hat. Ich meine, er war ja auch wahnsinnig gut und pro-ready schon an Clemson, an seinem College. Aber wie es halt Kevin schon richtig gesagt hat, die Umstände bei den Jaguars waren halt lange Zeit nicht gut. Ich meine, man muss auch sagen, dass die halt auch im Jahr, auch nach Urban Meyer erstmal, finde ich, vom Receiving Core auch in Jahr 2, glaube ich, nicht so toll waren. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war da Jamal Agnew einer der besten Receiver, die er da hatte. Also das haben sie natürlich jetzt schon nochmal ganz, ganz anders ja, gestaffelt, die Jaguars, einfach auch mit dem, was sie in der Offseason zum Beispiel gemacht haben. Und da ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial da. Aber ich glaube, beim Großteil von den anderen Quarterbacks kann man so ein bisschen die große NFL-Karriere, die vielleicht über den Backup hinausgeht, streichen. Und da ist halt dann doch auch die Frage, ob zum Beispiel so ein Trey Lance oder auch ein Zach Wilson überhaupt so, ich sag mal, generell bereit sind, so eine Karriere auf sich zu nehmen oder sowas mitzumachen.
Es hat auch immer so ein bisschen dann die Frage letzten Endes, weil ich meine, also sorry, aber so Zach Wilson ist an 2 gegangen, Trey Lance ist an 3 gegangen, so. Und deswegen meine ich ja einfach nur, wie gesagt, das, was ich vorhin bei Trevor Lawrence gesagt hatte, war, ich habe, um das mal zu erklären, ich habe die jeweiligen Draftees, habe ich mit 3 minus bis 3 plus quasi markiert, ja. Und Trevor Lawrence ist bei mir der einzige Quarterback, der 3 Plus hat, alle anderen haben 3 Minus. Also quasi, wir haben hier wirklich die Range von der Nummer 1 Overall Pick, der hat die Bestnote bekommen und alle anderen, 2, 3, 11 und 15, also wirklich auch, ich meine, die sind alle in der ersten Hälfte der ersten Runde gegangen, ja, haben alle 3 Minus bekommen. Einfach weil, sorry, aber gerade auch so ein Zach Wilson, Trey Lance, die wären nicht an 2 und 3 gegangen, wenn man da nicht auch was gesehen hätte. Und ich weiß nicht, ob die Person, die das gesehen haben will, vielleicht die falsche Brille auf hatte oder die Kontaktlinsen vergessen hat, aber es ist halt
Ja.
faktisch nicht da.
Ja.
So. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit den Wide Receivern,
Können wir
oder?
machen.
Wonderful. Ja, Wide Receiver. Jamar Chase an 5, Jalen Waddle an 6, Devonta Smith an 10, Kadarius Toney an 20 und Rashad Bateman an 27.
Oh Gott. Oh Gott.
Es wird irgendwie nicht besser, ne? Also gerade in der Offensive.
Eieieiei, also das wurde ja wirklich, na, ich will nicht sagen, es wurde
In der
immer schlimmer,
Defensive
weil das
sieht es ein
gab.
bisschen besser aus,
Also man muss
aber.
ja fast sagen, ich habe ja Glück, da komme ich ja mit Kyle Pitts, über den wir sicher später auch noch kurz reden, am besten weg. Also wenn man
Naja.
es ganz ehrlich so sieht, würde ich es fast sagen, ja. Aber natürlich hat Kevin jetzt die Chance, Kadarius Toney zu verteidigen. Aber ich meine, er spielt ja auch schon gar nicht mehr bei den Giants. Das war ja auch eher ein kurzer Aufenthalten zwischen Urlaub oder wie auch immer.
Ja, also ich würde sagen, also wir können ja, ich glaube, wir können relativ schnell abhaken, dass Ja'Marr Chase und Jalen Waddle und Devontae Smith alle First-Round-Picks waren und es
Ja.
auch wert waren. Also Devontae Smith
Ja.
von den dreien jetzt als letzter oder als erster quasi bezahlt jetzt, hat ja bei den Eagles nochmal verlängert, sodass AJ Brown und Devontae Smith jetzt bis 2027, glaube ich, mindestens zusammenspielen. Ja'Marr Chase liefert sich ja gerade so einen imaginären Stare-Down mit Justin Jefferson, weil keiner den ersten Vertrag unterschreiben will und der andere ihn dann toppen kann. Beide warten quasi einfach nur ab, wer jetzt tatsächlich da den als erstes sich auf eine Summe mit dem Team einigen kann. Jalen Waddle, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen unterm Radar, weil Tyreek Hill halt der Name ist, über den bei den Dolphins alle reden.
Finde absolut, obwohl ich sagen muss, da finde
Ja.
ich, geht Devonta Smith noch fast mehr so mit AJ Smith bei den Eagles. Also da ist, finde ich, nochmal der, da ist
Ja, das
nochmal
stimmt.
extremer das Ganze. Obwohl beide, finde ich, wahnsinnig gute Gadget-Spieler sind. Sind für mich vielleicht nicht so die X-Receiver. Ich meine, Devonta Smith allein schon eben aufgrund von seiner Statur nicht. Aber eben für beide, was sie in der jeweiligen Offense machen, wahnsinnig wichtig.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich gehe da tatsächlich auch mit. Ich meine, keine Ahnung. Das ist halt auch wieder so. Ich meine, ja, wir haben alle Augen im Kopf. Wir können alle lesen. Heißt, wir sehen auch die Stats und so weiter. Deswegen bin ich auf jeden Fall dabei. Die Bestnote tatsächlich auch bei mir, Ja'Marr Chase bekommen. Dann eben Devonta Smith, dann Jalen Waddle. Und ja, ich glaube, über Kadarius Toney, Rashad Bateman muss man auch nicht weiter
Ja,
reden, oder?
so, zu Rashad Bateman würde ich tatsächlich sagen, also zum einen, glaube ich, war er ja fast die ganzen ersten Jahre nur verletzt. Hat, glaube ich,
Gut, aber das, ja.
letzte Saison dann halt alle Spiele gemacht. Wurde jetzt ja auch von den Baltimore Ravens entgegen dem, was alle erwartet haben, hat er ja einen neuen Vertrag bekommen. Und also auch er ist jetzt kein Ex-Receiver, so. Aber so ein, ich glaube,
Gut, aber
so
ich
ein
meine, das.
Gadget-Player ist, glaube ich, das gute Wort. Das hat Stefan gerade ja auch nochmal in den Raum geworfen. Ich glaube schon, dass Rashad Bateman jetzt ein guter Spieler sein kann. Die Frage ist halt, er wurde am Ende der ersten Runde gedraftet, ne? Also muss man dann ja auch die erste Runde nochmal ein bisschen einordnen, von wegen, okay, wirst du in den Top 10 gedraftet oder wirst du von einem Team gepickt am Ende der ersten Runde, das sowieso wahrscheinlich schon alles relativ gut besetzt hat und eigentlich nur noch ein Gadget-Player wie ihn braucht. Und ich finde tatsächlich, dass Rashad Bateman seine Sache unter dem Gesichtspunkt, dass er so oft verletzt war, ganz okay macht.
Ja, gut, aber ich meine, also keine Ahnung, Verletzung zählen halt irgendwo auch ein bisschen mit rein. Klar, oftmals kannst du auch nichts dafür so, aber trotzdem hat er ja dann auch aufgrund seiner Verletzungen eben nicht das produziert, was man von ihm vielleicht erwartet hat. Und du hast gerade eben so Mitte und Ende erste Runde angesprochen. Ja, fair, aber ich meine, wir sind hier nicht in der NBA, wo du irgendwie zwei Runden hast, die ersten 10 können, oder die ersten 10 gehst du davon aus, dass es werden, die ersten 15 können was werden und alles, was danach kommt, musst du Glück haben und Runde 2 kannst du eh vergessen. Weißt du, wie ich meine so? Also das ist halt irgendwie so, die sind alle in der ersten Runde gegangen, die waren alle die erste oder die zweite Wahl ihres Teams, je nachdem, ob du halt eben ein oder zwei Picks in der ersten Runde hattest, so. Aber trotzdem haben ja alle Teams irgendwas in diesem Spieler gesehen, weil es gibt kein Team, das ohne Need in Draft geht. So. Und wenn du dann eben einen Spieler in der ersten Runde nimmst, dann finde ich, ist es so ein bisschen egal, ob es jetzt der vierte oder der letzte Pick ist. Weil du siehst irgendwas in dem Spieler, du siehst vor allem in deinem Team einen Need, den du dann durch diesen Spieler beseitigen möchtest. Und deswegen gehst du für ihn in der ersten Runde. Eben weil es halt multiple Runden gibt und es nicht wie in der NBA ist, wo du zwei Runden hast und sowieso nur die ersten 10 Spieler wirklich davon ausgegangen wird, dass sie was werden. So
ich würde nicht immer sagen, dass noch nie gegangen wird, aber natürlich sehr, sehr oft, aber manchmal wird einfach halt nur nach irgendwie, okay, positionsunabhängig ist das vielleicht einfach noch der beste Spieler available. An unserem, aber,
ja, gut, okay,
aber generell muss man schon sagen, dass bei den Ravens ja gefühlt auch schon seit Jahren irgendwie dieser Need auf Wide Receiver da ist, der ja dann immer wieder mit irgendwelchen vermeintlichen Zwischenlösungen, aka OBJ, ich überlege, wer war denn sonst dann noch zwischenzeitlich da, war nicht Aguilar und so weiter, waren die nicht alle mal zwischenzeitlich bei den Ravens und es hat irgendwie nie so alles funktioniert. Aber ich glaube, für sie vielleicht gar nicht schlecht, weil eben Bateman schon noch etwas an Potenzial hat, das sie ausspielen können. Und ich glaube auch hier relativ kostengünstig um 2 Jahre verlängert den Kerl. Also kein toller Pick, aber ich würde jetzt sagen, auch nicht die absolute Katastrophe, aka Kadarius Toney.
Ja, fair. Wie geht's dir damit so, Kevin? Willst du darüber reden, oder?
Ich weiß, also, ja, keine Ahnung.
Ich muss nichts sagen, ich kann mein Maul halten als Patriots.
Ja, also man muss halt bei Kadarius Toney sagen, es ist halt wirklich auch so eine sehr ambivalente Wahrnehmung. Ne? Auf der einen Seite muss man nicht drüber reden, dass er bei den Giants nicht funktioniert hat. Er wollte aber auch nicht bei den Giants sein, relativ schnell. Und dann wurde er für einen Drittrunden-Pick oder so, glaube ich, zu den Chiefs getradet. Alle haben die Giants gescholten, von wegen, haha, was machen die Giants denn? Wurden gefleased und so weiter. Und dann gewinnt Kadarius Toney mit den Chiefs den Super Bowl, fängt halt ein paar Bälle. Und alle sagen, ja, seht ihr, die Chiefs haben aus Kadarius Toney das rausgeholt, was er eigentlich kann. Gut, fast forward, dann zu letzter Saison, wo er keinen Ball fangen konnte. So, und plötzlich hieß es so, ja, die Giants haben die Chiefs gefleased und Kadarius Toney ist eine absolute Graupe. Und so verändert sich das Narrativ immer. Ich glaube, im Endeffekt ist Kadarius Toney für mich so ein klassischer Fall von einem Spieler, und die wir in jedem Jahrgang übrigens sehen, die sicherlich enorm viel Talent haben, aber die, bei denen irgendwas zwischen den Ohren halt nicht stimmt. So, die einfach von der Einstellung her nicht in der Lage sind, NFL-Caliber-Spieler zu sein. Und ich glaube, das wird uns auch bei dem Draft, der jetzt vor ein paar Wochen war, werden wir auch in ein paar Jahren uns darüber unterhalten und sagen, wieder so ein Fall von jemandem, der all das Talent auf der Welt hat, aber eben nicht die menschliche, die psychische Komponente, um in der NFL zu spielen.
Ja. Alright, dann haben wir die Wide Receiver hinter uns gelassen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, dann lass mal die Tight Ends machen, würde ich sagen. Kyle Pitts an 4 und Travis Etienne an 25.
Tight End? Travis Etienne? Ich würde sagen, Travis Etienne ist Running Back, oder?
Ah, damn it, ja, stimmt, sorry.
Also, ich meine, er fängt Bälle, aber ich glaube, deswegen, vielleicht machen wir erst Kyle Pitts und lassen das mal Stefan evaluieren, weil Kyle Pitts ja der einzige Talent ist.
Also, ja, guter Punkt.
Man muss natürlich sagen, dass die Falcons ihn ja in 4 gedraftet haben, das natürlich für einen Tight End schon wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist, aber ich würde auch sagen, also Kyle Pitts schon auch ein wahnsinnig gutes Prospect einfach im College war, wo man sich einfach halt mehr wie einen Tight End, sondern eher wie einen wahnsinnig physischen Wide Receiver vorgestellt hat. Und die Thematik ist einfach, dass man ihn im Jahr 1, das war ja auch seine einzige Saison, in der er über 1000 Yards gekommen ist, noch mit Matt Ryan als Quarterback, das auch schon gut funktioniert hat und man sich so dachte, ja, okay, das geht dann hoffentlich so weiter. Und gefühlt hat Arthur Smith ihn dann Jahr für Jahr immer weniger und schlechter eingesetzt. Das gepaart irgendwie auch mit immer wieder so Wehwehchen im Knie, die nie irgendwie ganz ausgeheilt wurden, haben halt irgendwie schon auch dazu geführt, dass er, glaube ich, so ein bisschen als ein Bust verrufen ist. Ich würde es selber jetzt noch nicht so sagen, weil ich einfach schon noch das Potenzial in ihm sehe, dass er ein echt guter Talent wird. Ob es aber dann zur absoluten Elite reicht, die wie ein Travis Kelce, ein George Kittle, ein Sam LaPorta, ob es dahin reicht, das würde ich nicht behaupten oder nicht mehr sehen, um ganz ehrlich zu sein. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung oder die zweite Schiene dahinter, so in die Richtung Dallas Goedert zum Beispiel. Da glaube ich, kann er schon echt gut hinkommen, kann schon immer noch seine Rolle bei den Falcons gut ausfüllen, hoffentlich auch dieses Jahr wieder ein bisschen produktiver, eben mit Kirk Cousins als Quarterback bei den Falcons. Aber wenn man jetzt so zurückblickt, war natürlich der vierte Pick einfach zu hoch für ihn. Das muss man schon so sagen.
Gut, aber es hat auch so ein bisschen die Frage, ich meine, was hättet ihr sonst genommen? So, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja so, keine Ahnung. Ja, gut, aber ich meine, mit dem heutigen Wissen wäre Jamar Chase an vier schon weit entfernt gewesen. Also dann wäre Jamar Chase wahrscheinlich jetzt bei den Jets an zwei,
klar.
So, weißt du?
Das natürlich, aber generell, wenn du so ein bisschen, sag ich mal, in diese Thematik reingehst, okay, ich will vielleicht einen Passcatcher haben, und die ersten drei wollten ja einfach hier einen Quarterback, und dann wäre natürlich irgendwie schon Jamar Chase jetzt im Rückblick sexier gewesen, vor allem weil halt Wide Receiver jetzt auch dann ein Thema war, was ja dann im Jahr darauf angegangen wurde mit Drake London. Es hat gut funktioniert, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, auf Jamar Chase Niveau bis jetzt. Klar liegt auch am Quarterback Play zu großen Teil, aber ich meine, ich will jetzt Kyle Pitts nicht zu viel Böses, weil ich schon, wie gesagt, ja noch das Potenzial in ihm sehe, aber ich glaube halt nicht mehr, dass es zum Elite-Level oder absoluten Elite-Level reichen wird, wo man ihn halt davor so ein bisschen gesehen hat, sag ich mal, im Rahmen des Scoutings und des NFL-Drafts.
Alright, dann schauen wir weiter zu den Running Backs. Najee Harris an 24 und Travis Etienne an 25.
Ja, schwierig. Schwierig zu bewerten. Also Running Backs sind ja sowieso immer so eine ganz eigene Dynamik, und ich glaube, Travis Etienne wurde geholt, weil man eben wirklich diese Dynamik mit Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars etablieren wollte. Letztes Jahr muss man sagen, Travis Etienne wirklich ein extrem starker Running Back gewesen, hat sich auch als Zugpferd dieser Offense etabliert, weil diese Passing-Offense dann doch manchmal in Stocken geraten ist, mit Calvin Ridley und Christian Kirk und so weiter. Das sah zeitweise gut aus, dann wieder nicht. Travis Etienne hat konstant sein Ding gemacht, obwohl er ja auch, glaube ich, verletzt war in seinem ersten Jahr. Und ich würde sagen, da sind wir wieder bei dem klassischen Fall. Es ist am Ende der ersten Runde. Die Jaguars hatten viele Baustellen. Jetzt kann man wieder drüber. Das ist für mich übrigens so ein Fall eigentlich vom Best Player Available, beziehungsweise andere Faktoren haben da eine Rolle gespielt, weshalb sie Travis Etienne genommen haben, weil sie zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, auch noch andere Running Backs hatten. Die, ich glaube, Robinson zum Beispiel war da noch bei den Jaguars. Und deswegen würde ich Travis Etienne schon immer noch als Erstrunden-Pick als legitim einstufen, als am Ende der ersten Runde. Najee Harris ist für mich so ein ganz komischer Case, weil der so ein atypischer Running Back ist. Der ist halt, also ich kann es nicht anders sagen, der ist halt wirklich arschlangsam. Also das ist unglaublich, wie langsam sich dieser Mensch bewegen kann. Ist aber auch für mich nicht dieser klassische Derrick Henry-Typ Running Back, der dir immer deine 4-5 Yards oder sogar mehr bei jedem Lauf gibt. Deswegen bei Harris bin ich tatsächlich eher bei Nein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, absolut.
Ja, definitiv.
Das muss man, glaube ich, schon auch so sagen. Ich finde, das ist halt immer noch ein Luxus-Pick, wenn man ganz ehrlich ist, Running Back in der ersten Runde zu nehmen. Und die Steelers haben ja auch nicht verlängert oder besser gesagt nicht die Fifth-Year-Option gezogen bei ihm. Ich hatte ihn 2 oder 3 Jahre gleich sogar immer wieder in meinen Fantasy-Teams drin, weil ich mir immer wieder dachte, oh, die O-Line wird besser, junger Quarterback, die wollen viel über das Laufspiel gehen, und es war halt irgendwie Jahr für Jahr immer wieder ernüchternd. Also die Production war halt jetzt nicht Katastrophe, also jedes Jahr war ja über die 1000 Yards Rushing, aber es war jetzt halt nie so, dass das irgendwie dieser flashy Running Back wird, den man sich so erhofft hat. Und ich fand auch so die Comparison von Kevin jetzt ganz gut, wenn du schon einen Running Back nimmst, der, ich glaube, knapp 1,88 groß ist und ja knapp 110, 115 Kilo wiegt, dann willst du schon auch, dass der halt einfach physisch dominiert, und gefühlt kam das halt auch bei Najee Harris gar nicht so zustande. Also der war jetzt nie so der Mann, der irgendwie viel durch Yards After Contact aufgehorcht hat, und das ist halt dann doch irgendwie ernüchternd und im Passing Game, vor allem im Vergleich zu Travis Etienne, halt auch gar kein Value, und somit für mich ist das schon ein, den ich in die Kategorie Bust einordnen würde.
Ja, da bin ich tatsächlich auch dabei, absolut.
Wurde aber damals auch schon viel gehatet, der Pick. Und das
ja, natürlich, klar. Also ich meine, der Pick war damals schon super, super umstritten, um es mal so zu sagen. Wenn ich sogar fast noch mehr als nur umstritten so. Deswegen. Alright, dann schauen wir weiter. Und zwar gehen wir in die O-Line rein. Lass mal den Guard zuerst machen, weil es ja nur einer war. Da sind wir relativ schnell durch, glaube ich. Elijah Vera Tucker an Nummer 14.
Ähnlich, also finde ich ganz schwer zu bewerten, weil halt andauernd verletzt. Und hat, glaube ich, seine erste Saison hat er, glaube ich, komplett gespielt, und dann, glaube ich, die letzten beiden wirklich von Verletzungen geplagt gewesen. Die Jets haben die 50 Option bei ihm ja gezogen, aber wenn man das jetzt runterbricht, ist das, was, wenn du den O-Liner nimmst, ist das Erste, was du von ihm willst, halt Verfügbarkeit, also Availability. Denn eine Offensive Line, davon kann ich als Giants-Fan leider ein Lied singen, funktioniert am besten, wenn sie sich über viele Spiele, am besten über mehrere Saisons zusammenfinden kann, wenn sie zusammenwachsen kann. Und die besten Teams sind tendenziell die, das weißt du, Patrick, als Patriots-Fan auch, die O-Lines repräsentieren in der Regel die besten Teams. Also die besten Teams sind die stabilsten O-Lines haben, oder die O-Lines zumindest, die am meisten Zeit hatten, zusammenzuwachsen. Ja. Und da hat Elijah Vera Tucker aufgrund seiner Nichtverfügbarkeit eben bei den Jets immer eine Kerbe reingerissen in den letzten Jahren. Deswegen würde ich ihn tatsächlich schweren Herzens als Bust einordnen, wobei ich mich da halt bei Verletzungen immer ein bisschen schwer tue, muss ich sagen.
Ja, fair, vor allem, also das Problem ist halt auch immer so ein bisschen generell bei O-Linern, ist halt auch einfach eine relativ verletzungsanfällige Position, weil ich meine, so, das sind die schwersten Jungs auf dem Feld, das sind die Jungs, die halt immer in den Trenches sind, so, und wie schnell rollt sich einer dumm bei dir ins Knie rein, so, weißt du, wie ich meine? Also, das ist wirklich, ich glaube, O-Line ist nach den Running Backs eine der verletzungsanfälligsten Positionen. Und deswegen wäre das jetzt auch nichts, wo ich irgendwie Verletzungen groß ankreide, aber ich muss natürlich trotzdem dazu sagen, und ich meine, das ist das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt hatte bei Rashad Bateman, so, es ist halt trotzdem auch einfach so, wenn du viel verletzt bist, dann hast du halt einfach nicht, und ich meine, das ist das, was wir bewerten können, wir können in die Zukunft gucken, so, wir können nur das bewerten, was wir halt sehen, und wenn wir halt eben nicht sehen, weil viel verletzt, dann ist halt einfach schwierig, da eine positive Bewertung zu machen, außer es gibt halt wirklich Anhaltspunkte zu denken, okay, hey, wenn er nicht so viel verletzt, dann so, weißt du, wie ich meine? Alright, dann schauen wir uns noch die Tackles an zum Abschluss der Offense. Penei Sewell an 7, Rashawn Slater an 13, Alex Leatherwood an 17 und Christian Darrisaw an 23. So, und da ist jetzt auch wieder so ein bisschen, also ich meine, die Bestnote bekommt Penei Sewell und Christian Darrisaw. Ich glaube, da sollten wir uns relativ
einig sein. Ja, also Sewell hat ja schon eine Verlängerung oder eine 4-Jahres-Verlängerung mit den Lions gehabt. Nach Darrisaw bei den Vikings wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Kaderteil. Ich würde tatsächlich schon auch Rashawn Slater mit reinbeziehen. Der war jetzt dieses Jahr oder letzte Saison vielleicht nicht ganz so gut wie die Jahre davor, aber insgesamt in einem, würde ich sagen, doch schlechten Chargers-Team mit gutem Quarterback unersetzlich einfach auch für für das Beschützen einfach von Justin Herbert. Und dann gibt es halt noch Alex Leatherwood. Ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Der Kerl wurde nach seiner ersten Saison direkt bei den Raiders gecuttet und war danach nur noch Practice-Squad-Guy bei den Bears und ich glaube bei den Browns. Also kompletter Bust, um ganz ehrlich zu sein. Aber irgendwie, die Raiders sind da halt schon immer weird. Der wurde nie oder von ganz, ganz vielen oder eigentlich von keinem Scout in der ersten Runde gesehen. Und was machen die Raiders? Die stellen ihn im Ende, oder picken ihn dann mit Pick 17. Stellen ihn erst auf Tackle, dann auf Guard. Ich meine, das ist natürlich für einen jungen Spieler dann irgendwie auch ganz, ganz schwer, innerhalb der Saison so eine Umstellung zu machen. Ich glaube, das macht es nicht leichter für ihn, auch wenn vielleicht die Position Guard ein bisschen leichter ist wie die Tackle-Position. Aber insgesamt, ja, ganz klar der Bust an 17 von Raiders mit Leatherwood.
Ja, sehe ich auch. Also ich habe, wie gesagt, deswegen hatte ich das so ein bisschen abgestuft. Ich hatte Penei Sewell und Christian Darrisaw hatte ich eben, wie gesagt, mit Bestnote in Anführungszeichen. Dann Rashawn Slater auch positiv und dann eben Alex Leatherwood, den einzigen von dieser First-Round-Class, der eben eine negative Bewertung von mir bekommen hatte.
Ja.
So, dann steigen wir um und zwar auf die Defense-Seite des Balls. Da würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Defensive Ends. Jalen Phillips an 18, Cody Pay an 21, Peyton Turner an 28, Greg Rousseau an 30 und dafür Oway an 31 und Joe Tryon Shoyking an 32.
Ja, einige Spieler zu bewerten. Jalen Phillips tatsächlich bin ich großer Fan von, halt bitter mit der Verletzung in der letzten Saison, hat sich, glaube ich, die Achillessehne gerissen, Kreuzband, Achillessehne, eins von beiden. Und halt sehr schade, trotzdem bin ich großer Fan. Natürlich kann man immer darüber diskutieren, wenn du einen Edge-Rusher in der ersten Runde nimmst, was erwartest du für eine Leistung, aber ich finde, er spielt seine Sache bei den Dolphins eigentlich ziemlich gut, passt gut in das Scheme rein. Quiddy Pay tue ich mich dann schon wieder ein bisschen schwerer, auch bei den Namen, die dann folgen, würde ich immer noch sagen, solider Pick, macht seine Sache bei den Colts auch gut. Ja, und bei Peyton Turner und dafür Owe, ich fasse das mal allgemein zusammen, Gregory Rousseau würde ich erstmal noch sagen, macht bei den Bills an der Seite von Ed Oliver noch eine relativ okaye Figur. Es sind halt so viele Defensive Ends, bei denen ich mich nicht wirklich zu einem klaren Urteil hinreißen lassen kann. Also sie sind für mich keine Busts, aber sie sind auch von den genannten, ist auch jetzt nicht einer dabei, wo ich sage, das ist so der klare Impact-Player, als der er vielleicht angepriesen oder geholt wurde.
Ja, das ist halt so viel, ich sag mal, so am Edge zwischen Starter oder vielleicht irgendwie so reiner Pass-Rusher oder reiner Runblocker, also so vielleicht so ein bisschen so auch, ich sag mal so Roleplayers, aber halt nie so dieser eine Spieler, wo man halt krass sagen kann, okay, das ist halt jetzt dieser dominante Edge-Rusher, den man sich da so ein bisschen erhofft hat bei dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, viel so okay Picks, wenn nicht sogar so ein bisschen in die Richtung passt, weil du dann vielleicht in der ersten Runde halt dann doch ein bisschen mehr erwartest von so einem Spielern. Aber jetzt auch keiner, den ich jetzt irgendwie total abhaken würde, um es mal so zu sagen.
Ja, guter Punkt tatsächlich. Also geht mir relativ ähnlich. Ich meine, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so Jalen Phillips, Quiddy Pay und Greg Rousseau sind so bei mir die drei, die ich zumindest in diesem Ding als höchstes gerankt hatte, so. Aber ansonsten bin ich da tatsächlich auch dabei, dass du halt eben, sag ich mal, ja, irgendwie ein relativ ähnliches Outcome bei vielen hast, so. Deswegen, genau, bin ich auch mit euch mit dabei, sozusagen.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dann gehen wir mal eine Position zurück und zwar schauen wir uns die Linebacker an. Micah Parsons an 12, Zaven Collins an 16 und Jamin Davis an 19. Und ich glaube, hier haben wir einen relativ klaren Standout-Player und das ist natürlich Zaven Collins.
Du meinst wohl eher Micah Parsons. Ich habe irgendwie gleich vor 2-3 Tagen ein Video gesehen, der chillt jetzt irgendwie in Japan und ringt dagegen Sumo-Ringer und dominiert die zum Teil, zum anderen wird er dann natürlich von so, sag ich mal, so wirklich krassen Sumo-Ringern natürlich schon auch auf der anderen Seite wieder dominiert, aber ich glaube, Micah Parsons wäre noch viel, viel höher gegangen, wenn halt nicht so diese Character-Issues da gewesen wären und wenn man sich so ein bisschen mehr schon gewusst hätte, wo er denn wirklich spielen wird, weil der ja auch so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser galt damals. Ist halt schade, sag ich mal, dass er halt bei so einem Team für mich, also so einem unsympathischen Team, es tut mir einfach leid, wie der Dallas Cowboys gelandet ist, aber wohl einer der besten Outside Linebacker, Edge Defender, call him how you want, Spieler in der NFL. Würde sagen, mindestens Top 3 würde ich sogar gehen. Und Zaven Collins und Jamin Davis sind halt beides Linebacker, wo halt schon immer so ein bisschen die Frage ist, musst du den wirklich Linebacker, Offball-Linebacker im Endeffekt dann in der ersten Runde draften. Bei beiden hat es halt nicht funktioniert oder sind halt nicht den Ansprüchen genug geworden. Da würde ich halt schon eher das Prädikat Bust verwenden oder vielleicht okay, ja, Gadget-Spieler, aber halt keiner, der irgendwie auf seiner Position das erfüllt, was man erwartet hat, vor allem wenn man so bedenkt, dass halt zu dem Zeitpunkt halt auch dieser Jeremiah Owusu-Koramoa noch vorhanden war, der halt bei den Browns dann voll eingeschlagen hat oder zum Beispiel auch Nick Bolton bei den Kansas City Chiefs, der ja auch da nicht schlecht funktioniert, das muss man auch so sagen.
Was man bei Micah Parsons halt noch dazu sagen muss, weil Stefan schon diese Character-Issues angesprochen hat, die sieht man jetzt auch noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, da kann jeder jetzt eine andere Meinung haben, aber Micah Parsons redet mir ein bisschen zu viel in den letzten 1-2 Jahren. Also sein Podcast mit CJ Stroud, dann machen die da diese Draft-Review und Parsons sagt, stellt sich da offenkundig hin und sagt, er findet den Pick nicht so geil von den Cowboys und hätte jemand anderen Spieler gesehen, lobt gefühlt in jedem Jahr den Pick von den Philadelphia Eagles, was einen bitteren Beigeschmack hat, war er bei Penn State am College war. Deswegen sagen die Leute ja jetzt schon Spaß, aber ja, Micah, sag doch einfach, wenn du zu den Eagles willst. Also sportlich müssen wir nicht drüber reden, dass Micah Parsons ein Top-Spieler ist. Kleines Appendix ist natürlich, in den Playoffs ist er noch nicht dieser Impact-Spieler, der er in der Regular Season ist. Ist aber auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, mich stört das ein bisschen diese, vielleicht ist das ein Bei-Effekt einfach, wenn du bei den Dallas Cowboys spielst, dass du viel reden musst außerhalb des Feldes, aber das ist was mir bei Parsons wirklich gehörig gegen den Strich geht und ich hoffe und bete für CJ Stroud, dass er sich davon mit diesem Podcast nicht irgendwie zu sehr infizieren lässt, weil auch er hat erst eine gute Saison jetzt gespielt und täte gut daran, sich auf das Sportliche zu konzentrieren.
Ja, ich bin irgendwie so ein Hater. Also, Nee, aber wie gesagt, hast ja an sich auch recht. Ich meine, ja, es ist halt irgendwie so, okay, wieso sollte er sein Team auch nicht? Weil ich meine, er ist ja nicht der GM. So, weißt du, wie ich meine? Also er ist ja nicht die Person, die am Ende dann den Pick macht. Und solange er nicht übelst über die Person herzieht, so, weißt du, auch persönlicher Ebene, die beleidigt oder sonst irgendwas, ist es ja okay. Weil, keine Ahnung, wenn du sagst, was weiß ich, die Cowboys draften einen Defensive End und du sagst, ah nee, mir hätte da lieber ein Wide Receiver gefallen, weil wir haben diesen Need auf Wide Receiver eben mehr als auf Defensive End in dem Fall, dann ist das ja okay. Dann spricht ja auch nichts dagegen, dass die beiden am Ende dann irgendwie zusammen auf einem Feld stehen und zusammen quasi um den Sieg kämpfen, so. Da habe ich tatsächlich weniger Probleme mit. Es wird dann halt eben nur, wenn du, so wie du gesagt hast, so, dass er halt irgendwie jedes Jahr dann abkultet, was die Eagles machen und so, dann wird es halt schon eher ein bisschen schwieriger, weil, ja, keine Ahnung, das ist dann halt, wie du ja schon gesagt hast, so dieses, hey, dann sag doch einfach, wenn du zu den Eagles möchtest, wenn dir deren Team so viel besser gefällt und so weiter und so fort und alle Moves, die irgendwie machen, wenn die dir so viel besser gefallen, so. Was ich vorhin einfach noch ganz kurz anfügen wollte, an das, was Stefan gesagt hat, bei Seven Collins und Jamin Davis, ich finde, man muss halt auch immer so ein bisschen, weil du gesagt hattest, so, ja, gut, okay, so ein bisschen bastig und keine Ahnung was, aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen die Position, an der sie dann jeweils gedraftet wurden, halt rechtfertigen, und das sind die beiden halt nicht an 16 nee. Und 19. Deswegen würde ich da auf jeden Fall eher in die Bust-Richtung gehen, eben weil sie halt eben an 16 und 19, also relativ hoch irgendwie in der ersten oder knapp zweiten Hälfte des Drafts halt gedraftet wurden oder der ersten Runde gedraftet wurden. Und das, finde ich, muss man da immer so ein bisschen
mit anbringen. Ja, würde ich dann sogar mitgehen, um ganz ehrlich zu sein. Also
ja.
So, dann unsere letzte Position. Cornerback, Chasey Horn an 8, Pat Surtain the second an 9, Caleb Farley an 22, Greg Newsome the second an 26 und Eric Stokes an 29.
Ja, also ich denke, die verdienten First-Round-Picks sind halt wirklich Chasey Horn und Patrick Surtain. Ich glaube, die kann man relativ sicher als Cornerstone Player von der Defense beschreiben. Ich freue mich dann, wenn...
Nicht als Cornerback-Player?
Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon drauf, wenn Chasey Horn dann in ein paar Jahren für viel zu wenig Draft Capital zu den New York Giants wechselt. weil das scheint ja irgendwie so ein Ding von den Panthers zu sein. Aber ja, also die beiden würde ich auf jeden Fall als sichere Erstrunden-Picks oder als verdiente Erstrunden-Picks einordnen. Caleb Farley, naja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass es nicht funktioniert hat. Greg Newsome muss ich noch dazu nehmen. Macht bei den Browns eine super, spielt bei den Browns super als Komplementär Cornerback zu eben Denzel Ward. Also ist wirklich ein Luxus-Duo, was du da hast. Greg Newsome und eben Denzel Ward, der noch ein bisschen besser ist als Newsome, aber trotzdem hast du eigentlich diese drei, die über allen stehen, und dann, ja, Eric Stokes, weiß ich nicht. Also die Caleb Farley sind dann, das ist halt für mich schon eher so schwierig, da von Erstrunden-Picks zu sprechen.
Ja, also Stokes und Farley.
Ja.
Stokes vielleicht sogar noch mit guter Rookie-Saison, aber halt dann irgendwie auch wirklich nicht der Corner, oder ist, wenn du einen Corner in der ersten Runde pickst, dann erwartest du halt schon, dass der einfach outside oder eben als Slot-Spieler dann einfach ganz klar seine Snaps bekommt und eben halt dann auch ein Lockdown-Corner ist, und das sind weder Farley noch Stokes. Die anderen auf jeden Fall, ich würde sagen, Newsome eben in seiner Rolle auch ganz gut, Chasey Horn mal so, ich finde den jetzt vielleicht nicht ganz so gut, also nicht, der ist nicht schlecht, aber für einen achten Pick würde ich schon sagen, da erwartest du halt schon eher in die Elite-Richtung was, das hat er für mich jetzt nicht ganz erfüllt, aber auf jeden Fall ein verdienter Spieler in der NFL, und Pat Surtain würde ich dann doch mitgehen, dass der halt schon ein sehr, sehr guter Cornerback in der NFL ist.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe auch Greg Newsome und Pat Surtain, habe ich mit den besten Noten. Dann eben Chasey Horn und dann eben abgeschlagen Caleb Farley und Eric Stokes. Also ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, was das angeht. Ich habe mir überlegt, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst uns doch vielleicht mal noch kurz jeder so einen Spieler droppen, bei dem man jetzt irgendwie so im Nachhinein vielleicht auch sagt, so wow, okay, krass. Wie konnte der Spieler nicht in Runde 1 gehen? So, wisst ihr, wie ich meine? Also, wo du jetzt einfach dran stehst und denkst so, hey, damn, das wäre safe ein, keine Ahnung, Top-10-Pick gewesen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr da spontan direkt jemanden habt. Ansonsten kann ich auch einfach mal kurz anfangen mit einem.
Ja,
geht gerne los.
Dann würde ich tatsächlich mir mal den Luxus rausnehmen und direkt mal Amon Ra St. Brown sagen. Also ich glaube, es ist, keine Ahnung, so, es ist halt relativ obvious, ja. So, Amon Ra St. Brown, wirklich unfassbar guter Spieler, direkt von Anfang an auch ziemlich eingeschlagen, irgendwie bei den Lions, jetzt ja auch seinen riesigen Vertrag bekommen, so. Also ich glaube, das ist wirklich der Spieler, der den größten Upside zu dem hat, wo er irgendwie dann gedraftet wurde. Und tatsächlich, ja, wie gesagt, also Top 10 safe, arguably vielleicht sogar Top 5, wenn man die ganzen Quarterbacks quasi aus der Top 5, also Zach Wilson, Trey Lance, aus der Top 5 rausnimmt, Kyle Pitts auch noch aus der Top 5 rausnimmt, so. Deswegen.
Bin gerade.
Ja, ist halt der offensichtliche Pick, ne? Also Amon-Ra St. Brown, ich glaube, da geht halt wenig drüber. Ich habe gerade mal nebenbei schnell nachgeguckt und würde von den Chiefs noch Trey Smith, den Offensive Lineman, reinschmeißen. Alleine, weil er in der 6. Runde gepickt wurde und jetzt halt Starter auf der rechten Guard-Position ist oder 2 Jahre Starter war und auch bei den Super Bowls einen wesentlichen Impact hatte. Ich glaube, wir haben ja gerade schon über die Offensive Linemen gesprochen, wenn du so spät einen wichtigen Spieler für deine O-Line findest, der sich etabliert und der den wertvollsten Quarterback der NFL beschützen kann, kann man da auch, glaube ich, von einem Stil sprechen. Aber man muss wiederum fairerweise dazu sagen, Offensive Linemen sind halt auch schwer zu evaluieren. Also ne, bei einem Receiver kannst du immer wieder sagen, okay, das hätte man vielleicht sehen können, wie bei Amon-Ra St. Brown. Bei einem Offensive Lineman ist es schon schwieriger. Heißt, rückblickend kann man immer sagen, ja, warum ist der so spät gegangen? Aber ich glaube, Amon-Ra St. Brown war deinerseits schon der eigentlich die richtige Antwort.
danke. Das höre ich selten von dir. Ja. Könnte ich das nochmal schriftlich bekommen?
Nee, einmal reicht auch.
Ich habe es mir schon in meinen Kalender angestrichen.
Ja, ich habe jetzt gerade noch so überlegt, bei mir wäre es auch so ein bisschen in die Chiefs-Richtung gegangen, aber der Biss ist man halt dann eher noch in der 2. Runde, aber halt schon eher Richtung Runde 3 hinten raus mit Creed Humphrey, der ja auch der Starting Center bei den Chiefs ist. Ich glaube, auch hier eine ganz gute Wahl getroffen. Also O-Line bei den Chiefs in diesem Draft, ja, 21 insgesamt sehr, sehr gut gewesen. Wenn man jetzt so in die hinteren Runden schaut, finde ich es da nicht so viel irgendwie dabei, wo man sagt, okay, krass, da war jetzt noch der, ich sage mal, Max Crosby dabei, der ja zum Beispiel auch in der 5. Runde gegangen ist damals zu den Raiders. Wer mir jetzt noch so einfällt, der für eine 5. Runde ganz gut ist, aber jetzt vielleicht auch nicht Elite, ist Talanoa Hufanga, der Safety von den 49ers, der eben halt doch auch ganz klarer Starting-Spieler bei den 49ers ist und in einer sehr guten Defense schon auch seinen Impact hat, aber jetzt auch nicht der Key-Player wahrscheinlich ist in der Defense. Deshalb würde ich den trotzdem mal nennen wollen, einfach aufgrund seiner auch relativ späten Draft-Position. Aber sonst finde ich da insgesamt in den späten Runden ist da gar nicht mehr so viel Talent dabei geworden, das irgendwie sich komplett bis jetzt in der NFL entwickelt hat.
Alright. Dann würde ich sagen, war es das tatsächlich auch schon. Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Unser Redraft will ich es eigentlich gar nicht nennen, weil wir haben ja nicht in der Form geredraftet, aber unsere Evaluation des 2021er Drafts nach 3 Jahren, wen wir wohin stecken würden und wer quasi sein Pick zumindest einigermaßen begründet hat dann in diesen 3 Jahren des Spielens. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mann. Und wolltest du noch was sagen? Okay, alles klar. Und an der Stelle dann natürlich auch noch ganz kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich auch bei Social Media bei uns vorbeischauen, @InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception der Football Talk sind wir auch natürlich auf Facebook unterwegs. Das war's von uns. Hört gerne nochmal in unsere alten Podcasts rein. Wir haben zum Beispiel ja einen recht großen Podcast jetzt auch über den Draft dieses Jahr gemacht. Vielleicht, weiß ich nicht, so in einem halben Jahr oder so dann da nochmal reinhören und mal nochmal gucken, wie das sich dann jetzt auch über die Offseason so entwickelt bei den Teams und was dann so ein bisschen die OTAs und so weiter sagen. So, das war's von uns. Ich wünsche euch was und wir hören uns dann schon ganz bald wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.